steckt in Stühlen, das wisst ihr, auf denen ihr sitzt, in dem Papier, das ich hier in der Hand halte und in der Kleidung, die wir tragen. Es geht um Holz. Der nachwachsende Rohstoff wird längst nicht mehr nur als Bau- oder Brennstoff verwendet. Holz ist ein vielseitiger Werkstoff. Holz ist damit aber auch ein viel gehandeltes Gut. Und längst nicht jedes Stück Holz, das wir kaufen, ist rechtmäßig auf den Markt gelangt. Wie man das erkennt und welche Rolle dabei das 2013 gegründete Holzkompetenzzentrum des Johann-Heinrich-von-Thünen-Instituts spielt, darüber wollen wir uns heute in einer neuen Folge von 45 Minuten Zukunft, dem Podcast des Thünen-Instituts, unterhalten. Wir, das sind Dr. Hilke Schröder vom Thünen-Institut für Forstgenetik in Großhansdorf bei Hamburg. Wir haben also eine lange Reise hinter uns. Und vielen Dank, dass du hier bist, Hilke.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Und ich, mein Name ist Nadine Kraft. Ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Thünen-Instituts und manchmal moderiere ich Veranstaltungen oder einen Podcast. Ja, diese Folge ist für uns alle eine kleine Premiere. Wir haben bisher nie vor Publikum aufgezeichnet, von daher freuen wir uns und probieren das gerne hier mal aus. Es ist so ein bisschen, man muss sich erstmal so an die Stühle gewöhnen und naja. Und ich sehe euch auch gar nicht so richtig, aber das kriegen wir schon hin. Also vielen Dank, dass ihr alle hier seid und uns lauscht. So, jetzt fangen wir mal mit dem Holz an. Es geht also um Holz. Vor allem um Holz, dessen Herkunft mindestens fraglich ist. Wollen wir es mal so sagen, um mal eine Zahl in den Raum zu stellen. Der jährliche Umsatz mit illegal geschlagenem Holz beträgt rund 152 Milliarden Euro. Interpol bezeichnet den Handel deshalb als das lukrativste Umweltverbrechen. 152 Milliarden Euro, wir haben jetzt ungefähr alle eine Größenordnung, so 100 Milliarden Sondervermögen und so. Also das ist schon eine ganze Menge Holz, um das mal so zu sagen. Ja, es gibt natürlich Handelsverordnungen, zum Beispiel die EUTR und das neue Lieferkettengesetz EUDR, habt ihr sicherlich auch schon mal in den Medien mitbekommen. Das sind sehr klare Rechtsvorschriften zum Holzhandel, die vorschreiben, dass Holz aus legalen Quellen stammen muss und dass es auch nachvollziehbar sein muss, woher es kommt. Aber wenn das erstmal im Baumarkt liegt, Hilke, ne, dann sieht man seine Herkunft nur noch ganz schwer. Fangen wir mal mit einer Schätzfrage deshalb an euch. Vielleicht könnt ihr mal eure Hände heben. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen vor. Also, was glaubt ihr? Wie viel Holz im Baumarkt ist falsch deklariert? Also die Herkunft stimmt nicht oder die Holzart, die da dran steht, stimmt nicht. Wir haben hier so vier Zahlen zur Auswahl. Mal gucken, ob ich das so erkennen kann. Also, unter 5%? Nicht so, okay. Etwa 15%? Ah, guck mal, jetzt geht hier was los. Ja, 1, 2, 3. Etwa 30%? Ja. Und mehr als 40%? Ah, okay, einer. Gut, Hilke, jetzt kommst du ins Spiel. Löse ja, mal auf.
Das ist spannend, weil da sitzt ein Pessimist mit den 40%, die sind es zum Glück nicht. Also so schlimm ist es nicht, aber wir haben tatsächlich im Durchschnitt mehr als 15% falsch deklarierte Artikel in den Baumärkten, auch im Holzhandel, also im größeren Holzhandel, bei Möbeln und dergleichen. Also bei 15% liegen wir auf jeden Fall. Da waren also, glaube ich, drei, die genau richtig geschätzt hatten, ja.
Ja, aber trotzdem eine ganz schöne Menge, wenn man sich anguckt, wie viel Holz jedes Jahr so gehandelt wird. Wie genau findet ihr das denn raus, Hilke, im Holzkompetenzzentrum? Welches Holz das ist und warum es falsch deklariert zum Beispiel ist?
Ja, also du hattest ja eben schon erwähnt, es gibt diese EUTR, die heißt European Timber Regulation oder auch auf Deutsch Holzhandelsverordnung. Die ist 2013 in Kraft getreten. Und wenn man so ein Gesetz macht, dann muss man natürlich auch irgendwie die Chance haben, das zu überprüfen. Und da ist tatsächlich in Deutschland das Holzkompetenzzentrum ins Leben gerufen worden. Und das sind wir vom Thünen-Institut, und zwar mit 3 Instituten. Da ist ein Institut dabei, das ist für die Waldwirtschaft zuständig. Das beschäftigt sich mit Zertifikaten. Da können also Leute auch hingehen und sagen, ist mein Zertifikat korrekt? Ich habe ein FSC-Zertifikat oder irgendetwas anderes. Dann sind es die Holzanatomen, und da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, die wirklich sich die anatomischen Strukturen angucken von den einzelnen Baumarten. Und dann sind es wir von der Forstgenetik. Das heißt, wir gucken wirklich in die DNA von den Bäumen rein und gucken, ist es tatsächlich die richtige Art, und können eben tatsächlich auch bestimmen, ob es aus Russland oder irgendwo anders herkommt. Dafür brauchen wir ganz viele Referenzen. Also die Holzanatomen haben zum Beispiel bei sich ein, ich nenne es mal Lager, wo wirklich 35.000 Holzstücke liegen, überall aus der Welt. Das ist wirklich toll, das ist auch immer unglaublich schön anzusehen. Das sind ungefähr 13.000 Arten, aus denen die das haben. Und wir haben bei uns am Institut in der Genetik tatsächlich eine Datenbank, wo 70.000 Individuen an Bäumen drin sind. Auch von sehr vielen unterschiedlichen Arten. Und das ist für uns die Grundlage, um tatsächlich überhaupt sowas überprüfen zu können.
Jetzt hast du ja gerade schon verschiedene Stichworte genannt, nämlich Holzarten und anatomische Muster und genetischer Fingerabdruck, würde ich jetzt noch hinzufügen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären. Wie findet ihr einen genetischen Fingerabdruck eines Holzstückes heraus? Und was unterscheidet das denn eigentlich von diesem Muster oder dieser Anatomie des Holzes?
Ja, ich fange tatsächlich mal mit der Holzanatomie an, weil das eine relativ alte Wissenschaft tatsächlich ist. Also jeder kann sich vielleicht vorstellen, wenn man so einen Baum abgesägt hat, hat jeder schon mal diese Jahrringe gesehen. Das ist aber nur eine Ebene, die man tatsächlich sieht. Man kann auch noch in andere Richtungen schneiden. Und diese Schnitte sind tatsächlich für jede Baumart. Also eine Eiche sieht in diesen Schnitten anders aus als eine Buche, als eine Fichte, als eine Kiefer. Und das ist das, was man Holzanatomie nennt. Das heißt, da kann man tatsächlich auf mindestens 100 Jahre zurückschauen, wo die Leute diese Schnitte schon gemacht haben, wo es eine ganz tolle Datenbank gibt, wo diese ganzen Schnitte drin sind und wo man also vergleichen kann. Das heißt, ich bekomme ein Holzstück und kann es schneiden, und dann kann man, wenn man Holzanatom ist, tatsächlich sehen, ob es nun Buche, Kiefer, Fichte oder Eiche ist oder eben noch ganz viele andere Arten. Und wir von der Genetik gehen dann den Schritt weiter. Das heißt, wir gucken tatsächlich, welche von den 300 Eichenarten, die es auf der Welt gibt, ist es denn eigentlich? Und kommt die Eiche aus Asien, kommt sie aus Europa, kommt sie aus Amerika, innerhalb von Europa, stammt sie aus Rumänien oder vielleicht aus Frankreich? Und das sind alles so Fragen, die tatsächlich beantwortet werden müssen, eben über diese European Timber Regulation, beziehungsweise jetzt, Ende des Jahres wird das in Kraft treten, ist es tatsächlich ein Lieferkettengesetz, wo auch auf Entwaldung geachtet wird, also noch einen Schritt weiter gegangen wird.
Das klingt ziemlich spannend, aber das mit dem Genom, also das ist ja nun, wir wissen alle, das menschliche Genom ist noch nicht so lange entschlüsselt. Wie ist das denn mit Bäumen? Also gibt es da für jede Baumart schon den genetischen Code, oder ist das leichter, schwieriger? Kannst du da noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Also was macht ihr da eigentlich?
Das wäre schön, wenn es das schon für jede Baumart geben würde. Das würde uns die Welt unglaublich viel einfacher machen. Nein, gibt es tatsächlich nicht. Also das menschliche Genom haben vielleicht viele schon mal irgendwann mitgekriegt. Das hat Jahre gedauert, um das tatsächlich zu entschlüsseln. Wir sind heute mit der Technik viel weiter. Und es gibt tatsächlich einige Bäume, bei denen das Genom schon entschlüsselt ist. Das erste war die Pappel. Tatsächlich 2013, 14, irgendwas in dem Dreh. Also ist noch gar nicht so ewig her. Die Pappel war tatsächlich das erste Genom, auch ein relativ kleines Genom tatsächlich. Dann gibt
wie
es
viel,
das.
In, wie bitte? Viele Gene sind da so drin?
Oh, Gene ist immer schwierig. Wir sprechen, ich hole mal ein bisschen aus. Ich hole mal ein klein bisschen aus und gehe mal wirklich auf die, weil wir sprechen von Genom, aber was ist das eigentlich? Ich gehe mal den Schritt zurück und fange mal mit der DNA an. Jeder hat in der Schule Biologieunterricht gehabt und irgendwann mal DNA gehört. Diese DNA, ich selbst finde sie immer wieder faszinierend, besteht genau aus 4 Buchstaben. G, A, T und C. 4 Buchstaben und die immer anders angeordnet, ist die sogenannte Sequenz. Und je nachdem, wie die angeordnet ist, ist bestimmt, ob es eine Buche, eine Eiche, ob es Nadine ist oder ob ich es bin. Tatsächlich, diese 4 Buchstaben nennt man auch Bausteine des Lebens. Die sind also das ganz Entscheidende. Und wir gucken eben diese Gesamtsequenzen tatsächlich an. Und die gibt's bisher von der Pappel, wie gesagt. Die Pappel hat ein kleines Genom, das sind so 400 Millionen Basenpaare. Klein, 400 Millionen Basenpaare. Das ist klein, ihr werdet das gleich merken. Buche habe ich erwähnt, da sind es dann schon 700 Millionen. Ja, die Eiche hat einen Tick mehr, 800 Millionen. Wir Menschen haben schon mal 3 Milliarden. Und die Fichte, Nadelgehölzer, die haben dann mal 20 Milliarden. Jeder hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, wieso, Mensch, 3 Milliarden? Wir müssen doch eigentlich viel, viel mehr können. Warum ist das von der Fichte größer?
Ja, warum? Warum ist es größer?
Warum ist es größer, genau. In dem Fall ist es tatsächlich nicht so, dass je größer, umso mehr Funktion bedeutet. Die Nadelbäume sind sehr alt. Die sind also phylogenetisch extrem alt. Und ich nenne es mal urgeschichtlichen Ballast. Die tragen also ganz viel mit sich herum, was irgendwann vielleicht auch mal eine Funktion hatte und dann wieder abgeschafft worden ist. Aber man hat es nicht rausgeschmissen aus dem Genom, sondern trägt es einfach mit sich rum. Das heißt, tatsächlich wird nur bei den Nadelbäumen 3-4% des gesamten Genoms überhaupt kodiert. Also sind tatsächlich Gene mit dahinter.
Okay, also das war jetzt kleiner Grundkurs in Genetik. Jetzt erklär uns doch mal, Hilke. Also ich weiß, die Franzosen haben die Eiche, den genetischen Code, entschlüsselt. Und unser Thünen-Institut war beteiligt daran, den genetischen Code der Buche zu entschlüsseln. Jetzt haben wir schon 3 Laubbäume, Buche, Eiche, Pappel. Fichte, glaube ich, ist auch entschlüsselt. Wie geht ihr jetzt vor? Wir wollen ja mal wieder zurückkommen auf unser eigentliches Thema. Wenn jetzt jemand im Baumarkt sich ein Stück Holz kauft und sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich Fichte ist, ich gehe mal zum Thünen-Institut. Geht das erstens? Und zweitens, wie macht ihr das? Wie geht ihr dann davor? Wie entschlüsselt ihr oder woran erkennt ihr am Ende, dass es dann eben die Fichte ist aus diesem Ursprungsgebiet oder auch nicht?
Also da gehen wir wieder den Schritt zurück tatsächlich. Also das Erste, was wir häufig machen, ist, dass sich die Holzanatomen fragen. Liebe Holzanatomen, sag uns erstmal, ist es eine Fichte oder eine Eiche? Wir können es genetisch auch, ist aber aufwendiger. Das heißt, die Holzanatomen sagen uns dann, es ist eine Eiche. Und für die Eiche zum Beispiel haben wir sogenannte genetische Marker entwickelt. Das heißt, innerhalb dieses Genoms, von dem ich eben gesprochen habe, gibt es kleine Unterschiede. Als Beispiel, wir Menschen unterscheiden uns nur in 3% der Gene tatsächlich von unseren nächsten Verwandten, von den Schimpansen. So, und wir unterscheiden uns in deutlich weniger, wir Menschen untereinander. Aber genauso unterscheiden sich die Bäume innerhalb einer Art untereinander. Das heißt, Bäume, die in Russland gewachsen sind, sind in ihrer Sequenz ein bisschen anders als die, die in Rumänien gewachsen sind oder in Frankreich zum Beispiel. Und das sind genau diese Bereiche, nach denen wir suchen. Das heißt, wir sequenzieren ganz bestimmte Bereiche und gucken, gibt es dort Unterschiede in den Sequenzen und überprüfen dann, dafür kommen wieder diese Referenzen, von denen ich am Anfang sprach, ins Spiel, überprüfen dann mit ganz vielen Individuen, hält das auch stand? Sind also alle Bäume aus Russland ein bisschen anders als die aus Rumänien, als die aus Frankreich? Das ist das, was wir machen. Und weil das relativ aufwendig ist, das zu machen, haben wir es tatsächlich nicht für alle Bäume, sondern wir haben das für einige wichtige Hölzer, also ökonomisch wichtige Hölzer, die viel auf dem Markt tatsächlich gehandelt werden. Für die haben wir das gemacht.
Viel auf dem Markt gehandelt, gutes Stichwort. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast gelesen, dass sibirische Lärche gerade extrem zugenommen hat im Handel. Dabei ist es eigentlich mit einem Handelsboykott belegt. Kannst du mal dazu was erzählen?
Das ist tatsächlich sehr spannend. Also sibirische Lärche heißt nicht nur so, sibirische Lärche wächst in Sibirien. Und wenn wir Sibirien hören, wissen wir alle, wir sind in Russland und wir haben einen Handelsboykott, genau. Und es ist ganz spannend, dass wir immer wieder irgendwelche Proben zur Überprüfung bekommen, wo es dann sibirische Lärche aus China zum Beispiel ist. Spannend finde ich sibirische Lärche aus der Türkei, aber auch aus Kasachstan. Also Kasachstan finde ich extrem spannend. Ja, Kasachstan hat tatsächlich ganz im Norden so ein bisschen Wald. Also nur als Beispiel, die Landfläche von Russland, 50% ist bewaldet. In Deutschland sind wir ungefähr bei 30%. In Kasachstan haben wir nicht mal 1,5% Wald. Aber wir bekommen im Moment sibirische Lärche aus Kasachstan. Muss ich weiterreden?
Nein, danke. Aber das könnt ihr dann tatsächlich anhand dieser genetischen Codes sozusagen, der Wuchs hinterlässt, ablesen.
In dem Fall ist es sogar einfach, weil wie gesagt, die sibirische Lärche gibt es in Kasachstan gar nicht. Also da wächst sie tatsächlich nicht. Aber wenn wir zum Beispiel mal auf Russland zurückgehen, früher kam sehr viel Lärche aus Russland. Wir können sagen, ob das die sibirische Lärche ist, ob es eine japanische Lärche ist, ob es eine europäische Lärche ist. Das heißt, da können wir die einzelnen Wuchsgebiete unterscheiden und können dann sagen, ja, da kommt sie her oder da kommt sie nicht her. Und wie gesagt, bei Kasachstan wäre es eher dann eine Sache der Papiere, die wahrscheinlich dann schon nicht stimmen.
Wenn ihr das jetzt bestimmt, Hilke, wie kommt ihr an diese Proben? Woher kommen die? Und was passiert, wenn ihr sagt, nee, das ist keine sibirische Lärche aus Kasachstan?
Also sibirische Lärche ist wirklich ein gutes Beispiel, weil wir es im Moment auch gerade wieder haben. Ein ganz simpler Fall, wo kriegen wir es her? Wir bekommen aus dem Holzhandel ganz viel. Als diese Holzhandelsverordnung in Kraft trat. Da waren es erst relativ viele Nichtregierungsorganisationen, die uns Proben schickten. Es war ein bisschen der Holzhandel, es waren Privatleute, es waren Sachverständige. Und in den letzten 10 Jahren hat es sich wirklich so entwickelt, dass 60% direkt vom Holzhandel kommt. Das heißt, die Holzhändler selbst kommen ihrer Sorgfaltspflicht nach und überprüfen, ob das, was ihr nachher im Baumarkt kauft, tatsächlich korrekt ist. Das heißt, das, was da wirklich dann auch entsprechend geliefert wird. Wir hatten einige Holzhändler, die haben immer erstmal, wenn sie mit neuen Händlern verhandelt haben, mit neuen Lieferanten, haben die erstmal Proben zu uns geschickt, haben das überprüft und haben dann Verträge abgeschlossen. Und Lärche, im Moment haben wir aktuelle Fälle, da geht es tatsächlich um Fassaden. Also wenn sich jemand schon mal eine Holzfassade hat bauen lassen, sibirische Lärche ist viel haltbarer als eine Kiefer oder eine Fichte. Und da kommen dann im Moment gerade Sachverständige und sagen, also meine Kunden haben tatsächlich Zweifel, dass es sibirische Lärche ist. Und dann überprüfen wir genau das.
Das heißt, man kann das auch gar nicht als Laie immer so unbedingt erkennen, dass das nicht Lärchenholz ist. Also bestimmte Maserungen erkennt man ja, aber okay. Mhm. Wie viele Proben untersucht ihr denn so pro Jahr?
Also wir untersuchen tatsächlich bei uns in der Genetik ungefähr 250 Proben. Die Holzanatomen können sehr viel mehr als wir, weil das viel schneller geht. Also genetische Analysen, ich gebe mal ein Beispiel, alleine für die Extraktion der DNA aus Holz brauchen wir schon mal 2,5 Tage, bis dann tatsächlich die ganzen Analysen abgeschlossen sind. Also solche genetischen Analysen dauern Wochen. Die Holzanatomen sind meistens innerhalb einiger Tage damit durch. Deshalb haben die etwa 700 Aufträge pro Jahr, aber jeweils auch mit mehreren Proben drin.
Okay, das heißt aber auch, nach allem, was du jetzt so erzählt hast, ist es wahnsinnig aufwendig. Also Marker herstellen, die Proben nehmen und anlegen, das dann auswerten. Das heißt, es macht eigentlich aber auch gar nicht so viel Sinn, wirklich alles, was wir so an Holz irgendwo kaufen können, zu untersuchen auf seine Herkunft.
Es macht keinen Sinn und es wäre viel zu teuer. Also deshalb, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, ökonomisch wichtige Baumarten, wertvolles Holz natürlich auch, das spielt auch eine Rolle. Also Tropenhölzer, das kennt jeder, dass man da natürlich auf jeden Fall überprüfen muss. Wir bekommen immer mal wieder Anfragen, da geht es zum Beispiel auch um Pappel oder um Birke. Bei Pappel haben wir es tatsächlich gemacht. Das liegt aber daran, dass wir ein anderes Projekt hatten, bei dem wir uns mit den Pappelarten auseinandergesetzt haben. Aber Birke wächst überall, Birke wird angebaut. Also das ist zum Beispiel so etwas, die Birke fassen wir nicht an, weil das würde nicht im Verhältnis stehen, dass wir ganz viel Geld dafür ausgeben, dass tatsächlich wir diese Marker entwickeln, viel Zeit darauf investieren und dann vielleicht 3-4 Aufträge pro Jahr dafür kriegen. Das lohnt tatsächlich nicht. Also nein, es lohnt nicht, das für alles zu machen.
Gleichzeitig weiß ich aber zum Beispiel von den Holzanatomen, dass die ja häufig auch mal so vom Zoll besondere Sachen bekommen, also alte Möbelstücke zum Beispiel, weil natürlich gerade dieses Tropenholz ja mit Embargo belegt ist, Stichwort CITES. Wie ist das da, wenn man so einen Schrank jetzt hat, also genetisch werdet ihr den wahrscheinlich nicht mehr angucken, aber die Holzanatomen gucken sich den ja dann schon an. Da kann man ja auch das Alter zum Teil dran bestimmen, also von wann der ist, vor dem Handelsembargo, nach dem Handelsembargo. Darf ich den behalten? Muss ich den wieder abgeben? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen erzählen?
Also das Alter können wir tatsächlich nicht. Weder holzanatomisch noch genetisch kann man das Alter bestimmen. Das sind tatsächlich, das ist wieder eine andere Disziplin, die heißen Dendrochronologen. Das heißt, das sind Menschen, die sich die einzelnen Jahrringe, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe, angucken und mit Mustern vergleichen aus den letzten Jahrhunderten. Das wäre also etwas, um Alter zu bestimmen. Das geht tatsächlich nicht. Die Holzanatomen haben tatsächlich so manches Mal spannende Sachen. Da waren auch Fälle in Hamburg, da ging es zum Beispiel um Teakholz, ging auch mal irgendwann durch die Presse, Teakholz auf irgendwelchen Segelschiffen. Teak, ein ganz teures Holz, darf in den Ursprungsländern nicht eingeschlagen werden, ist tatsächlich in Plantagen angebaut. Also aus Plantagen darf es dann, aber diesen Unterschied muss man dann halt irgendwie rausfinden. Also gerade bei.
Und den sieht man auch, den Unterschied?
Ja. Ja, spannenderweise wachsen tatsächlich Tropenbäume in Plantagen etwas anders. Also die haben nicht die klassischen Jahrringe, weil die unterschiedlichen Jahreszeiten nicht da sind. Aber die wachsen wirklich etwas anders. Und da kann man tatsächlich die Unterschiede sehen, ob es Plantagenholz ist oder tatsächlich aus den Urwäldern kommt.
Hilke, wenn ihr jetzt so, also ich sag mal, es sind so knapp 1000 Proben oder Aufträge und Proben pro Jahr, die bei uns so anlanden, das ist ja eine ganze Menge. Was ist denn so das Häufigste, was ihr untersucht? Also ist das Kinderspielzeug oder sind das Stühle oder was ist da so auf eurem Tisch?
Also Kinderspielzeug haben wir tatsächlich relativ selten. Na, also das landet bei den Holzanatomen zum Teil, bei uns tatsächlich eher selten. Es ist ganz spannend, rechnet wahrscheinlich auch kaum einer mit. Es ist tatsächlich relativ viel Eiche, also als Baumart ganz viel Eiche. Es wird Parkett aus Eiche hergestellt, es werden Möbel aus Eiche hergestellt, es wird tatsächlich auch Fensterrahmen und alles Mögliche. Also ich glaube 2/3 ungefähr von dem, was wir untersuchen, ist tatsächlich Eichenholz. Wir bekommen aber auch Lärche und da muss es nicht unbedingt die sibirische Lärche sein. Da hat der Handel inzwischen auch geguckt, welche Lärchenart hat denn ähnliche Bedingungen tatsächlich, also dass die auch ein sehr dichtes Holz hat. Da kriegen wir viel kanadische Lärche jetzt zum Beispiel, die wir dann auch überprüfen müssen. Es sind Möbel, die wir bekommen. Es ist Parkett, Sperrholz, Fensterrahmen, lustigerweise auch so manches Mal, weil das ist natürlich ganz entscheidend. Ich hatte die Fassaden vorhin schon erwähnt, aber auch Fensterrahmen. Je nachdem, welches Holz es ist, ist es entscheidend, ob es 10 Jahre hält oder 30 Jahre.
Okay. Und wenn ihr jetzt feststellt, dass das illegales Holz ist, was passiert dann?
Es ist, ja, dieser Begriff, ob wir feststellen, dass es illegales Holz ist, wir stellen tatsächlich fest, stimmt die Deklaration. Also wir bekommen eine Deklaration, uns wird gesagt, das soll mongolische Eiche aus China sein. Da gibt es die tatsächlich. In dem Fall, mongolische ist ein breiteres Gebiet, das funktioniert. Wenn das nicht stimmt, wir sind nur diejenigen, die tatsächlich überprüfen. Ja, also wir schreiben ein Gutachten und sagen dann entsprechend den Kunden, nee, das stimmt nicht. Damit sind wir, weil wir können nicht irgendwas Gerichtliches oder so machen. Wir haben aber in Deutschland eine Institution, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, und die überprüft tatsächlich auch Händler. Und die geben uns auch tatsächlich Proben, damit wir die überprüfen. Und wenn dort festgestellt wird, dass es nicht stimmt, dass irgendwelche Deklarationen nicht korrekt sind, dann haben die Händler erstmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich überprüfe das nochmal. Ich überprüfe meine Lieferkette. Ich gucke, wo kommt es denn jetzt eigentlich her? Wenn da immer noch nichts passiert, dann gibt es natürlich entsprechende Verfahren. Irgendwann kann es da natürlich auch zum Gerichtsverfahren dann kommen.
Stichwort Gerichtsverfahren. Wissenschaft ist ja viel Wiederholung und das muss man alles so lange testen, bis es irgendwie trägt. Aber du hast ja manchmal auch wirklich sehr interessante kleine Einzelaufträge. Wie ist das denn, wenn die Polizei bei dir anklopft, Tilke?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Also das ist einige Jahre her, als die Polizei das erste Mal angeklopft hat. Da geht es häufig darum, dass wir wirklich mithelfen können, irgendwelche Kriminalfälle aufzudecken. Ich hatte das gar nicht so lange her tatsächlich auch eine Anfrage, da durften wir mithelfen, da ging es um den Cold Case, tatsächlich um den Mord. Darüber darf ich hier im Detail nicht erzählen, aber sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem eine Geschichte tatsächlich erzählen. Da hat das Bundeskriminalamt bei uns angefragt. Da ging es darum, dass die einen mutmaßlichen Täter hatten. Der hatte Holzscheite, die als Brennholz verkauft wurden, mit Sprengstoff manipuliert. Und da ist tatsächlich in einem Haus im Kamin dieses Holzscheit explodiert. Zum Glück ist niemand zum Schaden gekommen. Es war natürlich Sachschaden ganz enorm, aber zum Glück keine Personenschäden dabei. Und wie gesagt, es gab dann einen mutmaßlichen Täter. Und wir bekamen dann vom Bundeskriminalamt dieses angebrannte Holzscheit, das eben mit dem Sprengstoff manipuliert war. Und wir bekamen Sägespäne aus der Werkstatt dieses Tatverdächtigen. Und da haben wir erst gedacht, um Gottes Willen, Sägespäne. Der hat eine Werkstatt, der hat tausende von Hölzern irgendwann mal geschnitten. Und wir sollten jetzt gucken, ob irgendwelche von diesen Sägespänen aus der Säge tatsächlich zu diesem Holzscheit passt. Ein sogenannter Individualabgleich. Das muss man sich ähnlich tatsächlich vorstellen wie ein Vaterschaftstest. Das sind auch ähnliche genetische Marker. Also wenn wir zwei Proben haben, können wir wirklich überprüfen, genetisch passen die überein oder nicht. Und wir hatten erst, wie gesagt, so ein bisschen Bedenken, dass da viel zu viel unterschiedliches Holz sein würde in dieser Säge. Unsere zweiten Bedenken waren so ein bisschen angebranntes Holzscheit. Oh, die DNA leidet natürlich, wenn da irgendwie mal Feuer dran war. Das heißt, das war das Nächste. Und wir bekamen dann diese Proben. Das war Buchenholz übrigens, das haben wir als erstes überprüft. Das war Buchenholz. Und es war spannend. Wir sind dann mit unseren Markern rangegangen und haben es tatsächlich belegen können, dass dieses Holzscheit und die Späne aus der Werkstatt von dem Tatverdächtigen tatsächlich übereinstimmten. Also der hatte dieses Holz tatsächlich in seiner Werkstatt gesiegt. Das heißt, wir konnten einen Baustein mit dazu beitragen zur Aufklärung dieses Falls. Das war sehr spannend, ja.
Und warum präpariert jemand Kaminholz mit Sprengstoff?
Das musst du den Täter fragen. Keine Ahnung. Also das ist tatsächlich etwas, ich weiß auch gar nicht, ob der dazu überhaupt ausgesagt hat, was das Ganze sollte. Aber ich meine, es gibt ja leider viele verrückte Dinge. Warum er das gemacht hat, wissen wir nicht.
Ja, aber Stichwort angekuckeltes Holz. Wir haben ja auch Holzkohle untersucht in den letzten Jahren sehr häufig und dabei eben auch sehr viel Schindluder festgestellt. Also Holz aus Afrika, was hier bei uns als billiges Grillholz verkauft wird. Also all diese Dinge werden in unseren Holzinstituten untersucht. Hilke, vielleicht kannst du noch ein bisschen aus der Forschung erzählen. Das ist ja, also wir sind ja ein Wissenschaftspodcast. Wenn ihr jetzt solche Projekte anschiebt, das ist ja nichts, was ihr intrinsisch motiviert macht, sondern dafür kriegen wir ja tatsächlich auch einen Auftrag. Oder habt ihr die Projekte zum Bestimmen der genetischen Marke, habt ihr die von euch aus angeschoben?
Ich bring jetzt mal ein ganz tolles Wort, Vorlaufforschung.
Ja.
Es ist tatsächlich Danke. So, dass wir tatsächlich als Bundesforschungsinstitute sind wir ja auch gehalten, zu gucken, was ist denn eigentlich aktuell und was wird eventuell in 5 Jahren aktuell sein. Das heißt, es ist nicht so, dass wir von irgendjemandem den Auftrag bekommen, so jetzt bitte entwickelt ihr mal die Marker für die Buche. Nee, das ist nicht so, sondern wir als Wissenschaftler gucken tatsächlich, was ist denn gerade interessant? Wo liegen die Knackpunkte tatsächlich? Welche Baumarten werden gehandelt? Was spielt tatsächlich eine Rolle? Und danach entwickeln wir unsere Projekte und gehen dann hin und versuchen, Gelder dafür zu kriegen. Weil das zahlt uns der Bund einfach so natürlich nicht, sondern da müssen wir sich dann auch noch Gelder einwerben. Und das sind meistens unsere eigenen Ideen. Ja, das ist kein Auftrag, der da tatsächlich kommt.
Okay, sehr spannend. Das Stichwort, wo ich jetzt gerne noch hin wollte, war natürlich auch, weil du sagst Vorlaufforschung, jetzt reden alle über KI. Du hast gerade schon erzählt, wie kompliziert das alles ist mit dieser Genetik. Gibt es eine Möglichkeit oder schaut ihr da genauer hin, solche Tests vielleicht irgendwie so zu vereinfachen, dass sie Otto Normalverbraucher anwenden kann? Also ich weiß, in unserem Institut für Holzforschung wird zusammen mit dem Fraunhofer Institut eine KI-basierte Lösung entwickelt, um anatomische Tests durchzuführen. Ist das mit der Genetik auch möglich oder ist das zu kompliziert mit den vielen kleinen Bausteinchen?
Ich fange mal an mit der Holzanatomie, weil das ist tatsächlich ganz spannend. Erstens haben die Kollegen tatsächlich auch Apps entwickelt, also wo wirklich einmal für geschütztes Holz, CITES geschütztes Holz, das ist eine bestimmte App, die entwickelt haben, wo tatsächlich, ich glaube, ich muss lügen, ein paar hundert CITES geschützte Baumarten drin sind, also ganz gezielt wirklich nur diese. Und dann gibt es eine zweite App, die entwickelt haben, da sind ganz viele verschiedene Baumarten drin. Und du sagtest Otto Normalverbraucher. Man muss natürlich eine gewisse Vorkenntnis haben. Also da sind dann diese ganzen Muster, von denen ich am Anfang gesprochen habe, diese holzanatomischen Muster, die sind da hinterlegt. Und da wird dann halt immer mit dieser App zum Beispiel verglichen. Das ist für den Zoll zum Beispiel gemacht worden. Also da machen die Kollegen von der Holzanatomie auch Schulungen für die Leute vom Zoll, damit die mit dieser App auch selbst umgehen können, damit also nicht jedes Mal jemand dahin muss, sondern dass die selbst damit auch umgehen können. Und das Projekt, das du von den Holzanatomen gerade ansprichst, ist auch sehr spannend. Da wird im Grunde genommen eine künstliche Intelligenz trainiert, diese Muster zu erkennen. Das heißt, da fängt man an und gibt einem Programm erstmal bestimmte Muster und sagt dem Programm, was es denn eigentlich ist, und schult das Programm dann mit diesen ganzen Muster. Sinn und Zweck davon ist natürlich, dass irgendwann sich nicht der Mensch vor das Mikroskop setzen muss, sondern diese KI tatsächlich das erkennt. Bei der Genetik würde ich das nicht unbedingt KI nennen, das, was wir machen. Also wir versuchen natürlich auch Abläufe zu optimieren. Das ist ganz klar, das müssen wir. Was ich vorhin so erzählt habe, wenn wir diese Untersuchungen machen, dann sind das häufig einzelne genetische Marker, mit denen wir arbeiten, und die machen wir dann so abgestuft. Das heißt, wir gucken zum Beispiel, wenn wir eine Eichenprobe kriegen, gucken wir im Moment erstmal, kommt die aus Amerika, kommt die aus Europa, kommt die aus Asien? Ah, sie kommt aus Europa, war dann der erste Test. Dann gucken wir innerhalb von Europa mit den weiteren Markern, wo kommt sie denn detailliert her? Und dann gucken wir häufig auch noch, welche Eichenart ist es eigentlich. Das machen wir alles abgestuft im Moment. Und wir haben uns letztes Jahr ein neues Gerät angeschafft. Das kann sogenanntes Next Generation Sequencing, kann also ganz viel Sequenzinformation auf einmal verarbeiten. Und da sind wir gerade dabei, weil Holz ein schwieriges Material tatsächlich ist, weil es totes Material ist, da sind wir gerade dabei.
Kannst du das totes Material?
Ja,
so ein Baum lebt ja. Also.
Ja, oh schön. Ja, stimmt. Du hast natürlich recht. Jeder sieht einen stehenden Baum und sagt, der lebt. Ja, der Baum lebt. Aber das Holz, das innen wächst, das ist schon tot. Also es ist tatsächlich, jeder Kern von einem Baum ist totes Holz. Und der wächst immer nur in den äußeren Bereichen. So, und wenn jetzt noch der Baum gefällt wird, ist er natürlich komplett tot. Das heißt, die DNA im Inneren eines Baumes wird zersetzt. In dem Moment, wo irgendwie totes Material da ist, wird es tatsächlich zersetzt. Und wenn der jetzt noch gefällt wird und vielleicht noch chemisch behandelt wird oder mit Hitze behandelt wird, wird also die DNA zersetzt. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Und das macht es für uns auch schwieriger, Methoden zu optimieren. Aber genau da sind wir im Moment gerade dran, dass wir also versuchen, viele von diesen Markern auf Holz-DNA tatsächlich gleichzeitig ablaufen zu lassen. Und wenn wir diese Analysen dann haben, dann gehen wir nicht mehr hin und machen das selbst und gucken uns jeden einzelnen Marker an, sondern dann programmieren wir tatsächlich und gehen mit der Bioinformatik ran, damit das Ganze ausgewertet wird. Also es ist keine klassische KI, so wie man sie sonst kennt, aber eben natürlich auch die modernen bioinformatischen Methoden.
Aber das heißt, es wird nicht zu dem Tag kommen, wo ich in den Baumarkt gehe, meine App daran halte und mir das Gerät sagt, das ist nicht die sibirische Lerche, die du eigentlich haben willst, sondern die kommt, was weiß ich, woher. Okay.
Ich finde es toll, weil das ist tatsächlich so ein Running Gag bei uns am Institut, dass wir immer noch davon träumen, dass man irgendwie genau sowas hat. Wir nennen es zwischendurch immer mal so ein Blutzuckertest für Bäume. Ne? Ja, genau. Also, dass man gar nicht sagt, es ist halt ein Diabetestest, sondern es ist tatsächlich genau so ein Test, dass man einfach nur vielleicht so eine ganz kleine Probe nimmt und die auf so ein Minigerät dann irgendwie drauf macht und dann blinkt das rot auf. Nein, da steht aber dran, sibirische Lerche, und du hast aber was anderes gekriegt. Wird es mit Sicherheit so in den nächsten 30, 40, 50 Jahren wohl nicht geben. Nein, können wir leider nicht von träumen.
Okay, aber können wir vielleicht davon träumen, dass es irgendwas bringt gegen den illegalen Holzeinschlag? Also kannst du da mal noch ein bisschen für uns in die Zukunft oder auch in die Vergangenheit blicken? Was bringt eure Arbeit sozusagen?
Ja, sehr gerne. Wir haben tatsächlich, als diese EUTR, diese European Timber Regulation, in Kraft trat 2013, hatten wir uns mit vielen europäischen anderen Institutionen getroffen und 5 Jahre später nochmal. Wir haben dann also gesagt, okay, jetzt haben wir 5 Jahre EUTR, was haben wir eigentlich erreicht? Haben wir tatsächlich was erreicht? Haben wir irgendetwas tun können gegen den illegalen Holzeinschlag? Und wir müssen für uns selbst sagen, nicht direkt. Wir können nicht direkt etwas gegen den illegalen Holzeinschlag machen. Aber dadurch, dass wir diese Methoden entwickeln, wird es natürlich für diejenigen mit der kriminellen Energie, die tatsächlich das wollen, wird es immer schwieriger, das auf den Markt zu bringen. Das heißt, je mehr tatsächlich überprüft wird, je mehr Möglichkeiten wir haben, je mehr wir entwickeln, umso schwieriger wird es dann jeweils, überhaupt noch illegales Holz irgendwo verkaufen zu können. Und das ist wofür wir arbeiten. Und ja, zurückblickend glaube ich schon, dass diese ganzen Regelungen, also die letzten 10 Jahre, dass wir eine ganze Ecke weitergekommen sind, gerade auch, um wieder zurückzukommen auf die ganzen Genome, diese ganzen Methoden, die wir heute können, die Weiterentwicklung, die hilft uns dabei ungemein. Das wird uns auf jeden Fall weiterbringen. Und ich glaube schon, dass wir in Zukunft, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auf jeden Fall unseren Beitrag leisten damit, ja.
Wir als Verbraucher, können wir da irgendwie mithelfen? Also hilft es tatsächlich, auf Siegel zu achten?
Wir als Verbraucher können auf jeden Fall mithelfen. Wir haben mal ein wirklich nur kleines Projekt gehabt. Da sind wir einfach mal hingegangen und haben Baumärkte und einige wenige Möbelhändler überprüft und haben einfach erstmal nur geguckt, deklariert ihr überhaupt? Weil jeder ist verpflichtet, wenn Sie in den Baumarkt gehen, ist jeder verpflichtet, dass ich gesagt bekomme, ja, das ist Lerche, die kommt aus Kanada und ist darunter eingeschlagen. Das ist tatsächlich Pflicht. Und dieses Projekt ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber wir hatten von hervorragende Deklaration oder zumindest, wenn die Deklaration nicht da war, auf Nachfrage, wirklich, oh ja, ich gehe mal eben nach hinten, ich guck mal eben und wir haben bestimmt die Unterlagen, ich gebe Ihnen die Auskunft, bis hin zu, oh nö, da steht dran, das ist Lerche, es reicht Ihnen das nicht? Also es war wirklich alles dabei, die ganze Spannweite. Und das finde ich ganz interessant. Und das können wir als Verbraucher, können das also steuern, indem wir gucken, was wir eigentlich kaufen. Wir gucken hin und sagen, ich will viel Geld dafür ausgeben, dass meine Fassade tatsächlich aus Lerche ist, oder ich will viel Geld dafür ausgeben, dass ich einen Echtholzeichenschrank tatsächlich kriege und will, dass er zum Beispiel nicht aus mongolischer Eiche ist, weil die mongolische Eiche bildet viele große Ökosysteme, wo der sibirische Tiger lebt, na, der ja auch eine gefährdete Art ist. Also da können wir hingucken, indem wir uns selbst ein bisschen schlau machen und einfach sagen, ich achte mal drauf, ob überhaupt eine Deklaration da ist. Und wenn keine da ist, frage ich mal nach. Also das hilft unbedingt.
Also dann auch sozusagen dem Handel wieder damit zu machen. Ja, okay. Ich würde gerne noch einen ganz anderen Aspekt kurz ansprechen, was nämlich in der Forstgenetik neben dieser Deklaration von Holz eine große Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt, ist ja, dass ihr durch diesen genetischen Code auch Bäume findet vielleicht, die sich an den Klimawandel besser angepasst haben oder falsch gesagt, die in anderen Regionen dieser Erde mit vielleicht mehr Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Wie ist das da? Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, nee, wir können hier keine anderen Baumarten anpflanzen, aber es gibt ja Möglichkeiten, weiß ich nicht, eine Eiche aus Süditalien zum Beispiel nach Deutschland zu holen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erläutern, wo es da hakt und wo ihr da weiter guckt.
Ja, ist tatsächlich ein zweites ganz großes Thema bei uns am Institut. Wir beschäftigen uns damit, welche Baumarten tatsächlich im Klimawandel ganz gut klarkommen werden, welche Baumarten Schwierigkeiten kriegen und welche alternativen Baumarten wir tatsächlich haben. Und ist ein spannendes Thema, das du da ansprichst, weil man natürlich einerseits auch überlegt, nimmt man sogenannte fremdländische Baumarten, also irgendetwas, was bei uns in Europa normalerweise nicht wächst und auch noch nie gewachsen ist. Oder macht man genau das, was du vorgeschlagen hast und guckt, im Mittelmeerraum gibt es bestimmte Eichenarten, die Bedingungen haben, die wir hier vielleicht in 50 Jahren auch haben werden. Und gucken wir schon mal, wie die eigentlich tatsächlich mit den Bedingungen auskommen würden. Und da gibt es natürlich zweierlei Dinge. Das eine ist, dass schon sehr lange sogenannte Herkunftsversuche gemacht werden. Das heißt, wir haben über ganz Deutschland verteilt, auch teilweise, ja, auch über Europa verteilt, in großen Verbünden haben wir sogenannte Herkunftsversuche. Das heißt, da stehen Eichen, Pappeln, Buchen, was auch immer, aus ganz unterschiedlichen europäischen Regionen unter denselben Umweltbedingungen stehen die da. Und man kann erstmal einfach nur gucken, wachsen denn alle Bäume aus unterschiedlichen Regionen gleich? Und was wir dann auch machen, wir gucken uns deren Genetik an. Das heißt, gibt es zum Beispiel Bäume aus dem Mittelmeerraum, die bei uns besser klarkommen würden, als welche, die jetzt zum Beispiel hier bei uns stehen. Ganz viel machen wir das im Moment zum Beispiel mit der Buche. Die Buche ist eine Baumart, die wird mit dem Klimawandel nicht hundertprozentig klarkommen. Buche ist unsere Hauptbaumart tatsächlich in Deutschland, also Hauptlaubbaumart. Die hat so ihre Schwierigkeiten auf jeden Fall, aber genau damit können wir sie unterstützen. Wir können also gucken, gibt es tatsächlich diese Anpassung? Und dann bewusst solche Bäume holen. Aber noch viel spannender ist, was der Kollege, der sich mit der Buche da auch gerade auseinandersetzt, rausgefunden hat, ist, dass die einzelnen Buchen tatsächlich eine sogenannte große Plastizität haben. Das heißt, es gibt Buchen, die einfach, also Buchen können sich sehr gut anpassen. Es muss gar nicht unbedingt so sein, dass wir die aus dem Mittelmeerraum holen. Es kann auch sein, dass wir hier bei uns, jetzt hätte ich fast gesagt, hier bei uns in Schleswig-Holstein. Entschuldigung, wir sind im Moment nicht in Schleswig-Holstein.
Nein,
Sachsen. Sind wir nicht. Genau, wir sind in Leipzig. Aber tatsächlich, ich sag mal generell Nord- oder Ostdeutschland oder so, dass wir tatsächlich auch da Bäume haben, die wir ganz bewusst raussuchen, Individuen, die tatsächlich auch mit dem Klimawandel klarkommen werden. Also ganz viele, eine Baumart, aber ganz viele unterschiedliche genetische Möglichkeiten.
Also das heißt, auf ein und demselben Stückchen Wald könnten 10 verschiedene Buchen stehen und eine schafft es und 9 schaffen es nicht. Und diese eine, die es schafft, die nehmt ihr dann sozusagen, um daraus neues Saatgut zu extrahieren und Bäume für die Zukunft zu züchten.
Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, genau. Mhm. Ich hatte noch ganz kurz alternative Baumarten auch angesprochen. Also wir brauchen Holz in Deutschland. Wir benutzen Holz und wir werden es auch weiterhin brauchen. Aber das ist das eine. Aber wir gucken tatsächlich auch nach heimischen alternativen Baumarten. Und da machen wir auch so Versuche, Trockenstressversuche oder dergleichen. Wir wissen zum Beispiel, dass Spitzahorn sehr gut klarkommen wird. Ein Baumhasel, kaum einer hat eine Vorstellung davon, wie ein Baumhasel aussieht. Wir kennen immer nur die Sträucher. Nein, der Baumhasel ist wirklich ein Baum. Also es gibt einige, oder auch die Hainbuche, es gibt einige Baumarten, wo wir schon wissen, dass sie mit dem Klimawandel gut klarkommen. Und auch die werden wir dann fördern in unseren Wäldern.
Und die lassen sich auch in der Holzindustrie dann einsetzen?
Das ist genau der
Stichwort Stühle.
Ja, genau. Das ist tatsächlich dann der Punkt, auf den wir natürlich achten müssen. Es muss schon Holz sein, das tatsächlich dann auch verwertbar ist. Ja.
Okay. Vielen Dank, Hilke. Ja, wir sind am Ende angekommen, wie ihr mitbekommen habt. Also Holz, Forstgenetik, Holzforschung, Waldwirtschaft, das ist sehr vielseitig bei uns am Thünen-Institut und ein sehr spannendes Arbeitsfeld auf jeden Fall. Ja, wenn ihr mehr über unsere Forschung erfahren wollt, guckt und hört gerne in unseren Podcast 45 Minuten Zukunft rein. Gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt oder auf unserer Website www.thünen.de. Vielen Dank.